Deutschlandfunk Kultur. Nachspiel.
Sport verbindet Menschen. Gemeinsames Sporttreiben bringt Völker und Nationen zusammen. Mit Hilfe von Bewegung lassen sich Grenzen überwinden. Im alltäglichen Sportbetrieb in Grenzregionen stellen sich allerdings schon mal Fragen wie: Wo gehört man hin? Oder an wessen Spielbetrieb nimmt man teil? Nicht immer gibt es darauf Antworten, die die Beteiligten zufriedenstellen. Wie Heinz Schindler herausgefunden hat in seinem Feature Über Grenzen gehen, vom sportlichen Austausch an den Rändern der Republik.
Grenze, die Geländestreifen, der politische Gebilde voneinander trennt. Eine politische Grenze ist die Grenzlinie zwischen Staatsgebieten und politisch-administrativen Verwaltungseinheiten. Das Inkrafttreten des Schengener Abkommens 1995 sorgte in weiten Teilen Europas für die Abschaffung der Grenzkontrollen.
Den Unterschied zwischen einer Binnen- und der Außengrenze der EU kann man kaum irgendwo besser erfahren als am Dreiländereck zwischen Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Geht man über die Europabrücke vom deutschen Weil am Rhein ins französische Uning, so zeigt auf deutscher Seite die Polizei Präsenz, auf französischer ebenso, allerdings etwas im Hintergrund. Bei der Einreise in die Schweiz hingegen gehen Grenzbeamte durch jede Straßenbahn, die von Weil am Rhein nach Basel fährt, und kontrollieren stichprobenartig die Ausweise. Das Gleiche geschieht natürlich auch bei Autofahrern und Fußgängern. Für Burkhard Keller, den Leiter der Gemeinschaftsschule in Weil am Rhein, ist dies ein gewohnter Anblick und haben beide Grenzen zunehmend verbindenden Charakter.
Wir sind hier in Weil am Rhein, wo es viele Einkaufszentren gibt, die es nicht gäbe, wenn der Einkaufstourismus auf vor allen Dingen französischer und Schweizer Seite Richtung Deutschland nicht sehr, sehr hoch leben würde. Für mich persönlich hat dieses Gebiet schon einen sehr, sehr großen Reiz. Ich habe auch miterlebt, wie früher die Situation anders war, als es wirklich Grenzkontrollen gab, als eigentlich, obwohl wir so nah an der Schweiz und an Frankreich wohnen, der Übertritt problematisch war. Das ist heute gar nicht mehr so. Ich darf aber auch nicht verhehlen, dass die Schweiz, was die Preise angeht, wesentlich höher ist, sodass ich mich doch öfter in Deutschland aufhalte als in der Schweiz.
Die Grenzgängerinnen und Grenzgänger geben dem direkt zwischen den beiden Übergängen gelegenen Einkaufszentrum ein internationales Flair. Keine 5 Meter hinter dem Gebäude markiert ein vielleicht 2 Meter hoher Zaun die Grenze des Hafens von Basel, die gleichzeitig auch die Staatsgrenze ist. Nur wenige Meter dahinter befindet sich das Bootshaus des Basler Ruderclubs Schleppi im Hafen, das seine eigene kleine Geschichte hat. 1938 wurde es auf deutscher Seite errichtet und als sich abzeichnete, dass die Geschehnisse auf einen Krieg hinführen würden, 1939 bei Nacht und Nebel hinter die Grenze versetzt in die neutrale Schweiz. Der Ruderclub Schleppi, von Hafenarbeitern gegründet, kooperiert seit 2022 mit der Gemeinschaftsschule aus Weil am Rhein. In die Wege geleitet hat dies Sportlehrer Sören Freisler, ein ehemaliger Leistungsruderer und Rudertrainer. Dass man den Rhein nicht in den Schulsport eingebunden hatte, konnte er nicht verstehen, als er neu an die Schule kam.
An die Schule gekommen, im Vorstellungsgespräch schon gesagt, ja, ich bin Ruderer. Der ehemalige Konrektor hat dann gemeint, ja, super, dann machen wir einen Schulachter auf. Da habe ich gesagt, jawohl, machen wir. Dann kam erstmal großer Schulhausumbau und Corona dazwischen. Und es war aber nie ganz tot. Und der Schulleiter, Herr Keller, hat dann freundlicherweise auch die ganze Sache sehr unterstützt. Ich habe hier mit dem Ruderclub Schleppi mich in Verbindung gesetzt, versucht, Kontakt herzustellen und dann auch waren die relativ schnell dabei zu sagen, jawohl, sie machen das, sie würden dem entgegenkommen und uns das ermöglichen, erstmal bei Projekttagen. Und so ist das Ganze dann ins Laufen gekommen.
Von etwa 550 Schülerinnen und Schülern der Gemeinschaftsschule wohnen rund 30 in Frankreich und der Schweiz. Viele von ihnen haben die Hauptschulempfehlung und von zu Hause aus mit Sportarten wie Rudern keine Berührungspunkte. In der Regel 8 Schülerinnen und Schüler aus den 6. bis 10. Klassen nehmen an der Ruder-AG teil. Im Sommerhalbjahr geht es einmal pro Woche für ungefähr 90 Minuten auf den Rhein.
Trockenübung machen wir hier eigentlich gar nicht. Viele Vereine gehen erstmal auf den Ergometer. Wir haben gar keine, deswegen ist das recht schnell erklärt. Wir gehen direkt raus aufs Wasser, allerdings natürlich immer mit mir bei der ersten Ausfahrt, sodass ich das Ganze selber unter Kontrolle habe und auch eingreifen kann, wenn irgendwas wäre.
Ruderboote fahren auf dem Rhein bis zu einer Pegelhöhe von 6,50 Meter. Für den Grenzübertritt auf dem Wasser dürften die Schülerinnen und Schüler aber gar keine Aufmerksamkeit übrig haben, denn es gibt Wichtigeres.
Wir müssen davon ausgehen, ein unbeladenes Frachtschiff hat einen Totwinkel vorne von ungefähr 800 Meter. Da sieht er uns nicht mal. Wir sind marginal klein gegenüber einem Rheinschiff mit Container vorne dran, sodass wir da doch tunlichst ausweichen sollten und auch entsprechende Vorsicht walten lassen müssen, entsprechend an den Seiten des Rheins unterwegs zu sein, eher als jetzt hier in der Großschifffahrtsrinne. So gesehen ist der Rhein da natürlich ein sehr angenehmer Fluss auch noch, der natürlich sehr breit ist. Er hat natürlich aber auch seine Strömung, die durchaus eine Gefahr darstellen kann, wo man natürlich auch im Vorfeld so einer Ausfahrt dann doch gucken müssen, ist es heute möglich oder nicht? Ist es wettertechnisch möglich? Wir sind halt eine Outdoor-Sportart, die auch noch auf solche Gegebenheiten angewiesen ist. Das macht die Sache nicht unbedingt jeden Tag einfacher.
Janis Kamber kam unter der Anleitung von Sören Freisler zum Rudersport.
Beim ersten Mal Rudern hat alles ganz gut funktioniert. Es war sehr anstrengend, aber das Wetter war gut. Wir sind alle trocken geblieben, sind wieder heil an Land angekommen. Ich war gespannt, wie es ist, weil ich es nicht genau wusste. Ich hatte noch keine Erfahrung drüber. Aber insgesamt hat es eigentlich sehr gut funktioniert. Na klar, wir waren jetzt nicht gerade die Besten beim Anfang, aber wir sind na klar schnell besser geworden.
Mittlerweile ist der 18-jährige Schweizer der Präsident des Ruderclubs Schleppi im Hafen. Der ist kein Mitglied im Schweizer Ruderverband und versteht sich als ein Gesellschaftsclub. Vereinfacht gesagt, alles andere als Leistung steht hier beim Rudern im Vordergrund. Für die Kooperation mit der Schule aus Weil ist das von Vorteil, auch wenn sie nicht förderfähig ist, gerade weil sie grenzüberschreitend ist. Doch einerseits kommt Sportlehrer Freisler mit gespendeten Ruderbooten dem Traum vom Schulachter ein wenig näher.
Und zweitens glaube ich nicht, dass es einem Gymnasialschüler benötigt, dass man rudern lernen kann. Das habe ich bisher bei allen noch geschafft.
Schulleiter Keller sieht in der Ruder AG seiner Schule nur einen Anfang.
Wir sind hier unmittelbar am Rhein. Dieser Fluss trennt, aber verbindet natürlich auch die drei Länder Deutschland, Frankreich und die Schweiz. Und wenn man über Schulen, obwohl eigentlich die Nähe vorhanden ist, eigentlich relativ wenig Kooperationen bisher hat, ist das ein toller Anfang, über so eine Sport-AG so eine Kooperation zu beginnen und vielleicht darüber hinaus dann auch etwas weiter wachsen zu lassen.
Erst seit etwa 1800 wurde es üblich, dass Flüsse zu Staatsgrenzen wurden. Zuvor sah man sie eher als zwei Länder einende Handelswege, statt sie als trennende Hindernisse an.
So wenig bekannt wie der Grenzfluss Sauer im Westen Deutschlands ist, so unauffällig bildet er hier die Grenze nach Luxemburg, während er ruhig in Richtung Mosel meandriert. Auf luxemburgischer Seite, gleich neben dem Campingplatz am Fluss, liegt das Stadion des Erstligisten Union Rossport. Für deutsche Verhältnisse eher ein gut ausgebauter Sportplatz, der für die wenigen Besucher des Vereins aber vollkommen ausreicht. Die zweite Mannschaft spielt auf einem Grundstück in Rahlingen am deutschen Ufer der Sauer. Der Kunstrasenplatz gehört Union Rossport. Auch die Jugendmannschaften trainieren hier und tragen ihre Spiele im luxemburgischen Spielbetrieb auf deutschem Boden aus.
Es geht nicht darum, Grenzen zu verschieben, sondern ihnen den trennenden Charakter für die Menschen zu nehmen. Richard von Weizsäcker, 1985.
Auch die Saar ist für einige Kilometer Grenzfluss und trennt oder verbindet Deutschland und Frankreich. Fußball-Zweitligist Sportvereinigung Elversberg praktiziert ausgiebiges Grenzgängertum, in dem sein Trainingsgelände im französischen Großbliederstroff liegt, eine halbe Autostunde vom Elversberger Stadion entfernt. Die Gründe dafür berühren die Privatsphären der Spieler und daher wird hierauf nicht näher eingegangen. Verwiesen sei aber auf eine durchaus übliche Vorgehensweise in früheren Jahren bei saarländischen Profivereinen. Grundlage war das deutsch-französische Doppelbesteuerungsabkommen. Wer in Frankreich nahe der Grenze wohnte und im Saarland angestellt war, der bezahlte die Sozialabgaben in Deutschland, seine Steuern aber in Frankreich. Saarländische Profivereine wie die SV Elversberg, der 1. FC Saarbrücken oder der FC Homburg hatten damit beim Anwerben von Spielern Wettbewerbsvorteile gegenüber der Konkurrenz. Seit dem 1. Januar 2016 ist es nicht mehr möglich, die Grenzgängerregelung auf Sportler anzuwenden. Aufgeflogen war das Ganze übrigens, nachdem ein Profi aus dem Saarland nach Baden-Württemberg gewechselt war und den Freistellungsbescheid den dortigen Behörden vorgelegt hatte.
Danke.
Der Begriff der Grenze stammt aus dem Slawischen und geht auf das 12. oder 13. Jahrhundert zurück. Das altpolnische Granica oder Grenz setzte sich durch gegenüber dem althochdeutschen Mark, das oftmals eine Grenzregion beschrieb. Heute verwendet man es noch in Markierung oder Gemarkung. Es steckt aber auch im schweizerischen Begriff dafür, eine Grenze zu überschreiten, übermarchen.
Gleich zweimal übermarchen muss, wer das Dorf Büsingen am Hochrhein erreichen will. Denn der Ort mit seinen 1800 Einwohnern ist die einzige deutsche Exklave in der Schweiz. Der kürzeste Weg zum Rest von Deutschland beträgt 700 Meter durch Äcker und Felder. Die Grenze ist hier unscheinbar und für Einheimische, wie den langjährigen stellvertretenden Bürgermeister Herbert Waldvogel, kaum der Rede wert.
Es ist eigentlich gar nicht so eine wahnsinnige Besonderheit, sondern man wächst damit auf, man lernt auf beiden Seiten Dinge kennen, die ein Vorteil sind, andere, die sind wieder ein Nachteil. Für Auswärtige ist es natürlich dann oftmals neu und interessant und man kann es fast nicht glauben, dass es sowas gibt. Für uns hat es eine gewisse Normalität erreicht, weil man halt damit aufgewachsen ist.
Die Besonderheiten Büsingens sind in einem Staatsvertrag 1957 geregelt worden. Etwa, dass sich nur maximal 10 Schweizer Polizeibeamte zeitgleich in Büsingen aufhalten dürfen, sowie 3 deutsche Beamte je 100 Einwohner. Telefonvorwahlen und Postleitzahlen gibt es je eine deutsche und eine schweizerische. Die Einkommensteuer geht an den deutschen Staat. Es gilt aber das Schweizer Zoll- und Wirtschaftsrecht und man hat eher den Schweizer Franken im Portemonnaie als den Euro. Für Heinz Wipf, den Präsidenten des FC Büsingen, ist das nur konsequent.
Wir schwätzen da Schweizerdeutsch, die meisten da. Und die meisten arbeiten auch in der Schweiz. Sie gehen ins Militär nach Deutschland, das ist wieder etwas ganz Besonderes. Aber ich würde sagen, von den Prozenten her sind 70-80% schon der Schweiz. Sie sind mehr Schweizer wie Deutsche.
Ein Dorf wie Büsingen braucht seine Vereine. Sie sind auch eine Möglichkeit für Zugezogene, sich in die Gemeinschaft einzubringen. In ihren Aktivitäten fokussieren sich nicht nur die Sportvereine auf ihren eigenen Ort. Kontakte nach Deutschland werden nicht aktiv gesucht und dort wiederum Veranstaltungen in Büsingen nicht aktiv beworben.
Ja, die Büsinger Vereine sind alle in den Schweizer Organisationen angeschlossen. Die Sportvereine machen ihre Wettkämpfe mit Schweizer Verbänden, aber auch der Sänger, der Männerchor ist Mitglied beim Gesangsverband in Schaffhausen. Das kommt auch von menschlichen Verbindungen her. Die meisten Büsinger arbeiten in der Schweiz, sind schon zur Schule gegangen in der Schweiz und deshalb sind die Kontakte und die Verbindungen in die Schweiz viel höher wie zum Beispiel nach Deutschland.
Der Tennisclub und der Turnverein nehmen am Schweizer Spielbetrieb teil, ebenso wie der Fußballverein. 1949 schloss er sich dem Schweizer Fußballverband an.
Wir sagen, wir sind der deutsche Fußballverein in der Schweiz und der schweizerische Fußballclub in Deutschland. Das ist dann schon etwas Besonderes. Aber wir haben kürzlich das 75-jährige Bestehen gehabt im Schweizerischen Fußballverband. Obschon wir auf deutschem Boden spielen.
Eine Mitgliedschaft im Badischen Fußballverband hatte man nie in Erwägung gezogen. Kurzzeitig gab es 2015 mal Überlegungen einer Doppelmitgliedschaft in Deutschland und in der Schweiz, die aber schnell wieder verworfen wurden. Man wollte hinsichtlich möglicher Fördermittel auf der sicheren Seite sein, als hätte man es geahnt.
Wir sind von dem Bundesamt für Sport, hat uns vor 2,5 Jahren das Geld gestrichen für Jugend und Sport, weil sie gemerkt haben, nach etlichen Jahren, dass unser Fußballplatz auf deutscher Gemarkung liegt und nach der Verordnung haben wir für die Jugendlichen kein Fördergeld zugute. Pro Junior haben wir über 100 Schweizer Franken bekommen. Wir haben über 100 Junioren, also man rechne. Und rundherum gegen die Gegner, die wir spielen, die haben auch Junioren, die bekommen Geld für die Junioren. Wir kommen jetzt keinen Franken mehr.
Man versucht in Verhandlungen aus dem Dilemma zwischen Gewohnheit, Verbandsmitgliedschaft und fehlender rechtlicher Grundlage herauszufinden. Die besondere Situation Büsingens als Ex- oder Enklave, sagt der ehemalige Gemeinderat Herbert Waldvogel, merkt man aber in erster Linie am Schreibtisch und nicht auf dem Sportplatz.
Also im praktischen Alltag der Vereine merkt man da gar nichts davon. Die Leute gehen in die Vereine, treiben ihren Sport oder ihre Musik oder sonstige Aktivitäten und gehen wieder nach Hause. Die Unterschiede oder die Besonderheiten durch die Büsinger Situation, die merkt man höchstens in den Vorständen, wenn man Bürokratie bewältigen muss. Man muss vielleicht mal eine Steuererklärung nach Deutschland ausfüllen. Aber ansonsten im praktischen Alltag merkt man die Sondersituation in den Vereinen nicht.
Was beim Besuch in Büsingen auffällt, wird von Deutschland gesprochen, so schwingt dann immer ein Blick von außen mit. Grenze hin, Exklave her.
Immanuel Kant betrachtete Grenzverläufe aufgrund politischer Entscheidungen als willkürlich. Gleichwohl aber als unverrückbar, weil Versuche, sie zu verrücken, nicht absehbare Folgen haben könnten.
Die vorübergehenden Grenzkontrollen während der Fußball-Europameisterschaft im Sommer hat Deutschlands Grenzen für ein paar Wochen wieder sichtbarer werden lassen. Das aber ist immer noch der weitaus angenehmere Anlass als eine Pandemie. Wie alle anderen Bereiche, so stellte Corona auch den Sport vor große Herausforderungen, erst recht, wenn er gewöhnlicherweise grenzübergreifend ausgeübt wird, wie beim Golfclub im Bayerischen Reit im Winkel. Evi Mittermeier, die Präsidentin des Golfclubs, fühlte sich damals unwohl.
Es hat Polizei patrouilliert und hat geachtet, ob auch jemand nur spazieren geht, ob jemand die Grenze überquert. Und das ist schon grotesk. In unserer Zeit kann man sich das gar nicht mehr vorstellen. Und er hat uns schon ein bisschen verunsichert, weil man ja nicht wusste, mache ich was falsch, darf ich jetzt da stehen, darf ich nicht. Es war halt schade, weil wir ja praktisch auf unserem eigenen Grundstück die Grenze hatten. Wir durften unser eigenes Grundstück nicht betreten. Das war wirklich eigenartig.
In guten Zeiten ist es in der Fachsprache ein Marketing-Tool, den Golfball über die Staatsgrenze zu schlagen. In Pandemiezeiten sorgt es dafür, dass man in guten Zeiten etwas zu erzählen hat, wie der seinerzeitige Manager des Golfclubs Martin Scholtis.
Es gab halt auch wirklich sonderbare Situationen, weil wir Mitglieder haben, die haben einen Wohnsitz in Österreich und einen Wohnsitz in Deutschland. Denen war es dann gestattet, 6 Löcher in Österreich zu spielen, mussten dann in sich in ihr Auto setzen, nach Reit im Winkel fahren und durften dann die deutschen 12 Löcher spielen. Sie durften aber eben nicht über diese 3-4 Meter breite Straße gehen. Kann man nur mit dem Kopf schütteln. Ich sag mal, na klar, muss es irgendwo Regeln und Grenzen geben. Aber in der Praxis sieht das halt oft, ja, komisch aus.
Komisch in diesem Fall im Sinne von befremdlich, keinesfalls im Sinne von erheiternd. Letzteres trifft bei allem Respekt vor den Nachbarn auf Teile der deutsch-belgischen Grenze zu. Dort, wo bis 2005 die Fennbahn Aachen und den Norden Luxemburgs verband. Ihre Trasse ist heute ein Fahrradwanderweg und nach wie vor belgisches Staatsgebiet, etwa 20 Meter breit. Der Monschauer Ortsteil Mützenich wurde so zur Exklave. Heute wirkt es wie ein Kuriosum, aber Anfang der 1950er Jahre war hier das Zentrum des Kaffeeschmuggels von Belgien nach Deutschland. Da standen dann auch Fußballspiele des TuS Mützenich kurz vor der Absage, weil zu viele Spieler als Schmuggler verhaftet worden waren.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel verweist darauf, dass es einfach gesagt eine Abgrenzung benötige, um sich von anderen unterscheiden zu können, um somit eine eigene Identität zu definieren. Grenzen seien von existenzieller Bedeutung, aber eigentlich nicht definierbar. Hegel nennt sie ein Sein des Nichts.
Mal eben über die Grenze in die Niederlande fahren und ein Fußballspiel der ersten beiden Ligen anschauen? Das ist nur selten einfach, denn aus Sicherheitsgründen gehen nur wenige Tickets in den freien Verkauf. Eine sogenannte Clubcard erhöht die Chancen, sie bindet einen aber auch für 5 Jahre an einen Verein. In Duttingen muss man zudem noch eine Verbindung zur Region nachweisen, in Enschede braucht es lediglich das Glück, eine Karte zu kaufen, während der Verein in Venlo sogar einen Deutschlandbeauftragten hat und ganz bewusst mit fußballaffinen Grenzgängern rechnet.
Einerseits grenzt man sich voneinander ab, gleichzeitig aber braucht es auch die Durchlässigkeit einer Grenze, um sich auf der jeweils anderen Seite frei bewegen zu können. Die Dialektik von Grenzen.
Es ist eine Frage der Sichtweise. Der Norden von Schleswig-Holstein ist zugleich Südschleswig. Die dänische Minderheit, ähnlich wie in der Lausitz die Sorben, ist durch zweisprachige Ortsschilder präsent. Und nicht nur das. Sie hat eigene Schulen und Kindergärten, eigene Ärztezentren und natürlich auch eigene Sportvereine, ob Fußball, Tennis oder eben Handball. Den lernt man beim DHK Flensburg auf die dänische Art und Weise, sagt Niklas Jepsen. Er ist dort Seniorenwart und Jugendtrainer.
Es ist in Dänemark und dänisches Training sehr, sehr sozialer, würde ich sagen. Also in Deutschland ist es vielleicht eher so Leistung und bam, bam, bam. Wo es in Dänemark ein bisschen mehr Breite ist und ein bisschen mehr Fokus, als man sich in Ruhe entwickelt und nicht erst, dass es schnell gehen muss.
Jenseits der Trainingsmethodik ist es aber auch eine Frage der Identität, in welchen Sportverein man seine Kinder schickt.
Also wir haben auf jeden Fall Eltern, die sagen, weil die auch selber aktiv sind in der dänischen Minderheit, dass die dann das für selbstverständlich halten, die zum DHK zu schicken, weil die halt auch wissen, dass da Dänisch gesprochen wird und das Dänische geprägt wird. Und von daher sich auch nicht vorstellen können, dass die irgendwie in einem deutschen Verein spielen sollen oder so.
Die Idratshallen, die Spielstätte des DHK Flensborg, des dänischen Handballclubs, war bereits Austragungsort von Heimspielen der dänischen Frauen- und Männernationalmannschaften. Vor dem Eingang weht die dänische Fahne, wodurch sie wie eine kleine Exklave wirkt. Eine, in der man sich wohlfühlt, sagt Pascal Stegle, der Vorsitzende.
Also hier ist irgendwie immer was los und man ist locker. Das ist dieses, man sagt schön Hygge, das schöne dänische Wort Hygge. Und Hygge ist kein Wort, was man übersetzen kann ins Deutsche, weil Hygge ist alles. Man fühlt sich einfach direkt familiär.
Die Teilnahme am Vereinsleben und die Identität einzubringen, beides fordert der Verein auch aktiv von den Mitgliedern ein. Das ist der rote oder besser der rot-weiße Faden beim DHK.
Wir repräsentieren Dänemark hier in Deutschland durch die dänische Minderheit. Niklas ist Däne. Ich bin zwar geborener Deutscher, bin aber auch in der dänischen Minderheit groß geworden, arbeite in Dänemark, Dänemark studiert, auch kurze Zeit gelebt. Also für mich schlägt das Herz, ich sag mal, gespalten Deutsch und Dänisch.
Die Grenze dient hier lediglich der Orientierung, ist gleichermaßen definierend und durchlässig, verliert aber allgemein an Bedeutung.
Die größte Entscheidung ist die Sprache, na klar, aber sonst eigentlich nicht. Also wir beide arbeiten beide in Dänemark, wohnen hier. Viele Spieler hatten wir schon mal von Dänemark oder wohnen jetzt in Dänemark, die bei uns spielen. Also von daher hat das eigentlich keine Bedeutung.
Für mich war es damals schon als kleiner Junge immer mal wieder drüben gewesen in Dänemark am Strand oder im Sommerhaus Urlaub gemacht. Der Bezug war immer schon da. Ich würde aber auch sagen, dass der Bezug zu Dänemark auch von den Leuten hier aus der Region, die nicht der dänischen Minderheit angehören, der ist auch da. Und deswegen führen wir diesen Verein auch mit Stolz, ne, dass wir die dänische Flagge auf unserer Brust haben.
Bedenkt man, dass zum Gebiet eines Staates auch der Luftraum und der Boden gehören, so kann man sich eine Grenze auch denken als eine dreidimensionale Fläche, die hoch aus der Erde ragt und tief in sie hineinreicht. Theoretisch so tief, dass im Erdmittelpunkt die Grenzen aller Staaten aneinander liegen und sie alle Nachbarn sind.